In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Heute bin ich sehr aufgeregt ob der Präsenz meines Gastes. Es ist eine positive Zeitreise, die ich emotional jetzt gleich mit ihm antrete. Ich begrüße einen Mann, den ich schon fast meine gesamte berufliche Laufbahn kenne und dem ich zu verdanken habe, dass ich heute als Moderator vor der Kamera tätig sein darf. Wir haben London und Barcelona unsicher gemacht. Er war, wie ich, beim Radio und bei MTV tätig. Er hat ein Gespür für sehr smarten Humor. Und ihm ist, glaube ich, auch nichts peinlich. Er hat in unzähligen, sehr erfolgreichen Kinoproduktionen mitgespielt, war Tatortkommissar und ist der Kopf hinter und eines der Gesichter vor der Kamera bei einer TV-Serie, die absolut einzigartig ist und bei mir durchaus gemischte Gefühle hervorruft. Denn ich bin fasziniert und extrem peinlich berührt zugleich, wenn ich sie schaue. Ob er immer noch mit einem Kleiderbügel ins Flugzeug steigt, an dem seine Klamotten hängen, wenn er beruflich unterwegs ist, das werden wir heute auch besprechen. Ich freue mich riesig, dass er heute endlich zu Gast ist. Hier ist der großartige Jerk Christian Ulmen. Christian.
Hallo Steven.
Das ist
grüß dich.
Ja, ja.
Was für ein Entree.
Ja, aber das hast du dir auch verdient. Christian, also wir werden heute mal ein bisschen gemeinsam sezieren, was wir alles schon für bunte Sachen erlebt haben. Aber als allererstes die Frage, welches ist der Film deines Lebens oder welcher Film definiert dein Leben oder welchen Film findest du ganz besonders gut? Du kannst einen nennen und alle drei Fragen damit beantworten.
Das ist natürlich schwierig, weil da so viel dranhängt mit Film des Lebens und so weiter. Und ja. Ich hab den Podcast mit dem tollen Tommy Schmidt und dir gehört.
Ja.
Und der hat sich ja dafür entschuldigt, dass er mit Forrest Gump einen Blockbuster so mag. Und hatte ja Angst, dass er damit als nicht intellektuell genug rüberkommt.
Ja, aber ich finde, das ist ja eine großartige Wahl gewesen, Forrest Gump.
Ne? Total, ja, absolut, ja. Toller Film. Und dann habt ihr eine Lanze gebrochen für Blockbuster und darüber gesprochen, wie anstrengend die Leute sind, die Arthouse-Filme mögen oder immer darüber reden und so weiter. Und ich komme jetzt aber mit einem Arthouse-Film und muss mich deshalb dafür entschuldigen.
Nee, da bin ich ja mal gespannt, wie arthausig der ist.
Welcher aber der denn? Ist gar nicht richtig. Nein, der ist eigentlich nicht richtig arthausig. Ich glaube, man nennt Arthouse-Filme oft deshalb so, weil sie nicht erfolgreich im Kino liefen. Und das ist Happiness von Todd Solondz.
Ja, das ist ein großartiger Film. Ende des 20. Jahrhunderts. Ja. Aber ja. Sag mal, also ich meine, man muss dazu sagen, dass Happiness ja ein Film ist. Also es ist ja keine Comedy, sondern es ist eine Tragikomödie mit ganz viel bissigem Humor, oder?
Ja. Also mich hat der deshalb so beeindruckt, weil ich sowas vorher noch nie sah. Das war aber auch 98, da war ich auch noch sehr, sehr jung. Aber es war der erste Film, in dem ich diese Vermischung von Tragik, wirklich abscheulich tiefen menschlichen Abgründen und Komik gesehen habe. Das habe ich so in der Form noch nie vorher gesehen in Filmen. Und mich hatte das gelehrt, dass das geht, dass du gleichzeitig ergreifende, tragische Geschichten erzählen kannst und dich trotzdem trauen kannst, da auch lustig zu sein, im Sinne von Leute zum Lachen zu bringen.
Also auch
und das
böse,
macht dieser
ne?
Film böse, ja, bösartig. Es gibt es ist so ein Episodenfilm, handelt von mehreren Menschen, die alle ihr Glück suchen. Und einer von denen ist pädophil, ist Familienvater. Und wenn man das so erzählt ist, kommt sofort die Frage, wie kann man je Komik damit verbinden? Und es ist natürlich im Kern auch nicht komisch, aber es gibt Momente, wo du aus einer Mischung aus Scham und Übersprung lachen musst.
Das stimmt. Und es sind ja auch tolle Schauspieler dabei. Ich meine, Philip Seymour Hoffman. Hier, wie heißt er nochmal? John Lovitz? Nee, Don Lovitz? Nee, doch, John Lovitz heißt er, ne?
John Lovitz, genau. Ja, genau.
Dylan Baker ist auch noch dabei. Also vor allen Dingen, die Männerrollen sind ja anders besetzt, als man das erwartet. Aber ich meine, also du hast es gerade gesagt, ein pädophiler Familienvater löst jetzt nicht Lachkrämpfe in einem aus, wenn man davon hört.
Und selbst der Moment, über den man lachen muss, ist abscheulich.
Ja.
Der Familienvater möchte den oder hegt Interesse an dem Freund seines, ich glaube, 8 oder 9 Jahre alten Sohnes. Der kommt zum Spielen. Man möchte es überhaupt nicht erzählen. Es ist wirklich furchtbar. Aber dennoch gibt es einen Moment, wo man lachen muss, nämlich er versucht, diesen Jungen um ihn gefügig zu machen, versucht er ihn zu vergiften, indem er Brote schmiert und Leberwurstbrote oder so und so ein Schlafmittel in eines dieser Leberwurstbrote mit reinreibt. Und der Junge aber mag keine Leberwurst und isst dieses Brot nicht. Und die Verzweiflung, mit der der Familienvater zusehen muss, dass sein Plan nicht aufgeht, weil der Junge das Brot nicht essen mag, ist leider komisch. Es ist ein Lachen, das dir im Halse stecken bleibt. Aber diese Mischung und das, was das in mir auslöste als Zuschauer, auch die Frage, oh Gott, darf ich jetzt überhaupt lachen? Das war wirklich ein großes Kinoerlebnis.
Aber das Spannende ist, ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Hättest du jetzt irgendwie gesagt, Star Wars ist der Film meines Lebens oder Avengers, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich finde, der Filmtitel passt ja dazu. Aber erinnerst du noch, also weil das Spannende ist, du hast ja eben gerade gesagt, Arthouse hat ja immer leider so eine negative Stimmung, eine Grundstimmung, ne? Weil man damit, finde ich, Filme auch manchmal kleiner macht, als sie sind. Aber weißt du noch, warum du, also ich weiß zum Beispiel noch, erinnerst du, dass wir in London zusammen in einem Film waren namens Scream, erinnerst du dich daran noch?
Ja, natürlich.
Am Leicester Square damals in unserer MTV-Zeit. Aber weißt du noch, warum du in Happiness gegangen bist? Also kanntest du die Filme von Stallone vorher oder hat dich das einfach von der Prämisse her irgendwie in irgendeiner Art und Weise angeregt, dir das anzugucken?
Ich wusste nichts. Mir hatte eine Freundin von mir, hatte mir den empfohlen. Und ich wusste nichts und bin einfach da rein und hatte gar keine Erwartungen. Und der hat mich aber wirklich geflasht. Auch weil er, das ist das Spannende gewesen, dasselbe im Kopf bewirkt hat wie ein Blockbuster-Film mit Special Effects und Star Wars. Wir haben ja auch Face-Off, glaube ich, damals zusammen gesehen, Steven, oder?
Ja, stimmt.
Face-Off haben wir zusammen gesehen. Aber Todd Solondz macht dasselbe in meinem Kopf wie so ein Face-Off. Und aber mit wenig Mitteln. Ja. Ohne Special Effects, sondern einfach mit haarsträubenden Ideen. Das fand ich faszinierend.
Aber ist das auch so ein bisschen, also weil, ich meine, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber ich bin ja ein so riesen Fan von dir, ne? Also ich war schon Fan von dir, als du damals zu MTV gegangen bist, weil du hast immer alles anders gemacht, und das meine ich total positiv, als es so gang und gäbe war. Wir kommen auch nochmal zu der Kleiderbügel-Geschichte, weil ich deine Antwort damals so genial fand. Aber hat dich dieser Film Happiness noch mehr inspiriert, auch für deine kreativen Outlets, zum Beispiel auch ja, was Jerks verursacht? Also Jerks ist ja eine Serie, die es schafft, dass ich da sitze und mich in Grund und Boden schäme, ne? Und jedes auch noch, also Loophole, oder ich würde ins Mauseloch reinkriechen, wenn mich das davor rettet, das zu erleben, was du und Fari da zeitweise erleben müssen. Es ist fantastisch, aber ist das sozusagen der angehängte Handlungsstrang von Happiness?
Also, auf jeden Fall nicht bewusst, aber vielleicht hat das, also mich hat der Film damals so beschäftigt und ich habe den auch mehrmals gesehen, dass er natürlich irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Ich weiß, dass ich bewusst den Film immer zitierte, wenn ich fand, dass in den Komödien, in denen man so als Schauspieler besetzt war, hatte ich oft mit Regisseuren Gespräche darüber, dass nicht auch stellenweise ein bisschen zu brav ist, was wir machen. Und dann immer diesen Film zitiert, und das war aber immer der Film, wo man sagt, ja, nee, so das können wir nicht, das darf man nicht machen. Und das war immer der Film, der als Beispiel dafür galt, was man dem Zuschauer nicht vorsetzen darf. Und ich fand das immer so schade, weil man dem Film damit Unrecht tut. Der ist nämlich weder langweilig noch das, was man sonst arthausig nennt. Er traut sich nur an Tabuthemen ran und Abgründe ganz ehrlich zu erzählen. Und er traut sich, das mit Komik zu vermischen. Ich glaube, da haben die meisten Angst. Und das habe ich danach, nachdem ich den Film sah, immer vermisst. So ein zweites Happiness. Oder auch mal selber so ein Ding machen zu können.
Ja, aber überleg
mal. Vielleicht hat das gegraben in mir. Das kann sein.
Nee, aber wenn du dir mal überlegst, dass ja, also zum Beispiel auch Roberto Benigni, ne? Das Leben ist schön, ist ja ein Film, der ja ein unfassbar ernsthaftes Thema behandelt, aber mit einer so positiven Art von komödiantischem Talent auch garniert. Ich finde es großartig. Also wenn man die Fähigkeit hat, und Happiness ist ja ein Film, der auch damals, als er rausgekommen ist, von der Kritik gefeiert wurde, auch nominiert wurde. Ich glaube, in Cannes hat er was gewonnen, Golden Globe-Nominierung bekommen. Also ich finde das schon ein super Film.
Beides. Er ist auch, ich glaube, er ist beim Sundance-Film-Festival ausgeschlossen worden. Ich glaube, irgendein Festival hat ihn nicht zeigen wollen. Ja, und das lag eben an dieser Pädophilie-Geschichte, ne? Dass man einen Pädophil nicht so zeigen dürfe.
Okay, hatten Sie Angst dann vor?
Ja. Also der hat sowohl echt viel positive Kritik bekommen, aber wurde hier und da auch verdammt.
Gibt es denn, also kommen wir vielleicht mal vom Film zur Serie, gibt es denn eine Serie, die Gleiches in dir ausgelöst hat oder die dich ganz besonders begeistert hat, die du gerne dir angeguckt hast, Lieblingsserie?
Da geht es mir, glaube ich, viel. Meine erste Serie, wo ich immer traurig war, wenn auf dem DVD-Player, fällt mir jetzt ein, die hat man noch auf DVD geguckt damals.
Ja.
Wenn dann so Minute 58 und du wusstest, ich weiß nicht, wie lange die Folgen waren, aber wenn du so auf dem DVD-Player, auf dem Zeitcounter gesehen hast, dass die Folge gleich vorbei sein muss, du Trauer spürtest. Das war Six Feet Under. Das habe ich wirklich weggesuchtet und habe nie zuvor auch erlebt, dass Charaktere im Laufe einer oder mehrerer Serienstaffeln sich so wandeln. Also Figuren, die du am Anfang magst, die hast du irgendwann und umgekehrt, dass du den, der als Antagonist galt, plötzlich Sympathieträger wird. Dieses unfassbar freie Erzählen, das habe ich zum ersten Mal in Six Feet Under gesehen.
Auch eine tolle Serie, aber auch wieder ein ernsthaftes Thema, das, sag ich mal, satirisch aufgearbeitet wird mit so einem ganz bösen Ansatz, ne? Also das finde ich auch toll, aber ich glaube, das ist ja auch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also das ist ja, glaube ich, der Schluss, den man daraus ziehen kann, ne? Also dass man zu häufig genormt ist und sich nicht dann andere Dinge traut. Aber das ist ja zum Glück das Schöne an dir, dass du da komplett anders bist. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
Ich glaube, ich bin eher Team Couch, Steven. Auch wenn das immer schön war mit dir im Kino früher.
Aber wenn wir Händchen gehalten haben.
Aber ich glaube, das ist auch, weil ich auch das Serienformat so mag. Und ich neige dazu, es auch durchzugucken in einer Nacht und so reinzugehen.
Ja. Also wenn ich was packe, bist du sofort dabei und guckst es bis zum Ende.
Ja, wow. Da bin ich ganz schlimm. Also ich schaffe es dann auch nicht aufzuhören und nehme dann auch in Kauf, dass ich am nächsten Tag kaputt bin und komme mir vor wie ein Süchtiger oder wie einer, der durchgesoffen hat, weil ich nicht aufhören kann. Ich kann bei guten Serien wirklich nicht aufhören. Muss die nächste Folge sehen und das mache ich teilweise eine Nacht lang durch.
Und bist du denn, also guckst du denn dann am Laptop? Also verschanzt du dich irgendwo zu Hause in der gemütlichen Ecke oder machst du es dir dann also richtig schön vor, keine Ahnung, großen Fernsehen?
Ja, schon, eigentlich fast überall. Also bei Breaking Bad habe ich teilweise im Flugzeug und in der Bahn auf mein Handy geguckt, weil ich es nicht ausgehalten habe, nicht weiter zu gucken. Da war es mir dann auch wurscht. Aber ansonsten achte ich schon darauf, dass ich bequem sitze.
Also dann hast du auch was zu futtern dabei und was zu trinken und ein Kissen für deinen Rücken und damit du dann nicht in irgendeiner Art und Weise physisch in Mitleidenschaft gezogen wirst.
Ich kann es kaum sagen. Ich glaube, ich bin so süchtig, dass wie ein Trinker, die auch nicht mehr genau darlegen kann, wie er jetzt noch gesoffen hat. Es war einfach ein Besäufnis. Es ist dann fast orgiastisch, wo ich nicht darüber nachdenke, wie genau ich jetzt sitze.
Orgiastisch ist ein sehr schönes Wort, habe ich lange nicht mehr gehört. Aber kannst du denn, also dadurch, dass du so viel Filme selber drehst und ja auch machst und vor und hinter und schreibst und tust und schneidest, kannst du denn dich da komplett auf so eine Geschichte einlassen? Also bist du jemand, der da objektiv guckt oder guckst du dann schon drauf auf die Machart, die Kameras oder machst du das dann im zweiten Schritt? Also würdest du eine Serie oder einen Film zweimal gucken, um dann auf das Handwerk auch zu achten?
Gott sei Dank habe ich das nicht, dass ich auf das Handwerk achte.
Ah, okay.
Ich tauche wirklich rein wie einer, der beruflich null mit Filmen zu tun hat und sich einen Film anguckt. Ich hasse das, wenn das passiert. Und das ist auch oft ein Zeichen dafür, dass mich dann eine Serie nicht kriegt, wenn ich jetzt über eine Kameraeinstellung nachdenke oder über den Schnitt. Was ich aber manchmal mache, ist, wenn ich im Schnitt hänge und mir nichts mehr einfällt oder irgendwie eine Szene nicht hinkriege, dass ich dann bewusst mir eine Serie angucke, irgendwo reingucke, um mich inspirieren zu lassen und zu gucken, wie geht man denn da um mit einer Totalen? Wie lange steht die denn da und so? Wie viel darf man aus dem Off erzählen, da muss ich alles im On zeigen und so. Weil wir bei Jerks sehr viel improvisieren und manchmal in der Improvisation tolle Sätze nicht im Off gesagt werden, sondern nicht im On, sondern im Off gesagt werden.
Ja.
Und ich mich dann entscheiden muss, lasse ich den Satz trotzdem drin, obwohl man gar nicht sieht, wie er gesprochen wird, oder lasse ich den Satz einfach im Off erklingen. Und da vergewissere ich mich manchmal und gucke Serien und gucke, wie machen die das? Gibt es Serien, in denen Schlüsselsätze im Off gesagt werden? Und wenn ich dann sehe, ja, die machen das auch so, dann freue ich mich und gehe wieder zurück an den Schnitt. Aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich Filme und Serien gucke, automatisch so jobmäßig darauf gucke. Gott sei Dank, gibt ja viele, die das nicht abschalten können und die deshalb auch Filme nicht mehr genießen können. Das habe ich Gott sei Dank nicht.
Ja, aber das ist auch, glaube ich, etwas, was man sich erhalten muss. Ne? Also ich vergleiche jetzt mal, obwohl das man da eigentlich gar nicht machen sollte, aber es ist wie mit Fernsehen machen, ne? In der Moderation, ja, und sich dann Fernsehen angucken. Und da auch da ist es, finde ich, total wichtig, dass man sich davon wirklich distanziert und das genießt, ja, und sich entertainen lässt oder eben auf der anderen Seite sich im Bann ziehen lässt von einer ganz toll erzählten Doku.
Ja.
Weil ich glaube, ja, das ist der größte Fehler, ne? Aber du hast ja gerade gesagt, du bist eher Team Couch, aber du bist ja jemand, der auch in extrem vielen Kinofilmen aufgetaucht ist und auch in Zukunft weiter wird. Wie sehr vermisst du denn als Schauspieler das Kino und als Zuschauer? Also was für eine Bedeutung hat das Kino auch für dich?
Also ich bin gern ins Kino gegangen mit den Kindern. Das ist schon was fehlt. So dieses Familiending. Und als Schauspieler Premieren feiern, da sind meine Gefühle sehr gemischt. So gemischt, dass ich sie kaum formulieren kann. Weil ich einerseits, das ist ja unfassbar aufregend. Du kennst das ja, du moderierst ja fast alle großen Filmpremieren in Deutschland. Wie viel Adrenalin da unterwegs ist. Und wie viel Lampenfieber und wie viel Schweiß. Und einerseits ist es ein tolles Gefühl, wenn die Zuschauer da sitzen, der Film läuft und die lachen an den richtigen Stellen und mögen das. Andererseits kann ich aber auch gut auf all die Aufregung verzichten.
Also lieber zu Hause sein und dich entspannen, anstatt sich das dann...
Ja, ich glaube, man muss sich manchmal dem stellen, ja, aber ich habe mich nie in all den Jahren gewöhnt an Lampenfieber und an die Aufregung öffentlicher Auftritte, roter Teppiche.
Hast du Lampenfieber?
Ja, brutal.
Beim Dreh oder bei der Premiere?
Nee, beim Drehen nicht. Bei allem, was mit Publikum zu tun hat. Also in Talkshows gehen, Filmpremieren, in Film präsentieren vor dem Publikum und so. Das habe ich jedes Mal Lampenfieber. Und echt? Ich denke immer, irgendwann muss ich mich doch mal dran gewöhnt haben. Und jedes Mal ist es wie vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal, keine Ahnung, bei Harald Schmidt war oder so, immer dasselbe Gefühl. Es geht nicht weg.
Aber
ich habe das nie hingekriegt.
Aber das, weißt du, das verstehe ich insofern nicht, weil du immer vor der Kamera, auch damals schon bei MTV und da ja auch vorher bei deinem offenen Kanalauftritten, ja Dinge getan hast, die, du hast ja in keinster Art, und das finde ich so schön, du bist ja immer komplett natürlich reingegangen, ohne in irgendeiner Art und Weise zu berechnen, wie die Reaktion ist, sondern du hast einfach gemacht. Und dazu, ja, aber dann verstehe ich nicht, woher das Lampenfieber kommt. Also mein bester Freund, ne? Jerks, das nochmal mit Julia Vallée, das MTV
Hot.
MTV genau. Hot. Mit Petra, oder? Schwimmberg an der Seite, ja, die immer reingeschrien Petra hat. Petra. Also Petra Schwimmberg, müssen wir dazu sagen, war eine Mitarbeiterin, ja, bei MTV, ja, die immer aufgepasst hat, dass Christian auch zur richtigen Zeit auf richtigen Ort steht. Aber nee,
dass
aber
ich mich schminke. Ja, wir mussten uns ja selber schminken. Weißt du, was noch? Wir haben unser Einweisungstag als Moderatoren bei MTV war ein Schminktag, wo uns so ein Schminkbeutel gegeben wurde mit Puder. Und dann wurde uns gezeigt, wie wir uns schminken, weil es keine Maskenbild mehr vor Ort gab. Und ich habe mich immer an meinem Schreibtisch geschminkt mit so einem kleinen Klappspiegel. Und Petra Schwimmbeck wurde immer gefragt, wer denn der neue schwule Praktikant war, der sich da den ganzen Tag am Schreibtisch schminkt.
Ich weiß nur, es gibt doch diesen Concealer, den man sich unter die Augen macht, ne?
Ja.
Und liefen ja hier die ganzen Moderatorinnen, hier Edden und wie sie alle hießen, aus den ganzen anderen Ländern rum. Und dann war ich irgendwann einmal unten in der Garderobe, nachdem du mich da ins Rampenlicht gepusht hast. Und hab mit Concealer, glaube ich, meine Augen so weiß gemacht, dass das so aussah, als wenn die nicht zu meinem Körper gehörten. Weißt du, also alles drunter. Ja, das war schon eine spannende Zeit. Aber trotzdem, jetzt nochmal, Lampenfieber ist etwas, was dich immer noch begleitet, trotz all dieser Ausflüge?
Ja, aber ich habe natürlich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also innerlich fühlt sich das in bestimmten Situationen ätzend an, aber ich kann nach außen so tun, als hätte ich natürlich kein Lampenfieber, aber das betrifft jetzt nicht Drehs oder Sachen, wo du, was du gerade, mein neuer Freund und so weiter, da habe ich nicht so richtig Lampenfieber. Das hat immer mit Publikum zu tun.
Okay.
Also sobald mehr als 17 Leute anwesend sind.
Das ist die magische Zahl. Das ist wie bei Harry Potter. 17. Merken Sie sich das da draußen.
Ja.
Aber kommen wir jetzt mal, wir haben eben schon ein paar Mal über Jerks gesprochen. Du schneidest auch gerade Jerks. Das ist ja eine zu Recht tolle Erfolgsgeschichte. Aber mich interessiert jetzt nochmal, wie du über, sage ich jetzt mal, Jerks gestolpert bist. Oder, also es gibt ja eine dänische Serie namens, wie heißt sie, Klöven oder Kloven?
Clown.
Clown.
Ich glaube Clown. Ich glaube, die sagen wirklich so Kloven geschrieben, aber die sagen Clown dazu. Ja, es kam eine Anfrage von Talpa, eine Produktionsfirma aus Deutschland. Die hatten die Rechte an dem dänischen Clown gekauft und haben gemeinsam mit dem Produzenten Carsten Kelber, in dem ich auch bis heute noch Jerks mache, nach Leuten gesucht, die das umsetzen. Und sind dann zu mir. Und ich habe das erst abgesagt, weil ich es nicht richtig verstanden hatte. Ich dachte, die wollen wirklich eine Doku, so Sarah and Mark in Love mäßig, über mein Privatleben machen.
Ja.
Und habe deshalb gesagt, nee, das möchte ich, mag ich nicht so gerne.
Das ist ja immer, was du gerne nach außen kehrst, wie ich auch.
Ja, aber ich tue dann immer so, als würde ich eigentlich das nicht gerne nach außen kehren und habe dann abgesagt. Ja. Und dann haben sie irgendwann, aber du musst es echt, guckst dir einmal an. Und dann haben sie mir eine DVD von Clown geschickt und dann war ich sofort gefangen. Oder ja, das, ach so ist der, das müssen wir sofort machen. Und dann habe ich gedacht, ich bin sofort dabei. Und dann haben wir, kam Carsten Kelber auf die Idee, als wir überlegten, wer macht denn Regie, war Carsten Kelbers Idee zu sagen, mach, versuch's doch selbst. Und dann kam Fari dazu. Und dann
hast du Fari dazu geholt? Oder war der schon
immer? Wir haben Casting gemacht.
Okay.
Wir haben klassisches Casting gemacht. Und Fari war aber sofort klar, dass das seine Rolle ist. Und dann haben wir die Bücher eingedeutscht. Also haben uns quasi mit Johannes Boss, dem Autoren zusammen, die Perlen aus den dänischen Folgen rausgeholt und haben viel auch noch dazu geschrieben. Und haben dann eine erste Staffel gemacht. Und zuerst wollte die auch niemand haben. Wir sind echt lang damit rumgereist. Und irgendwann hatte Max Dome, heute Join, hat Max Dome gesagt, wir wollen das haben. Und hat dann zusammen mit ProSieben gesagt, wir ziehen das jetzt durch mit Jerks. Und dann ging's los.
Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, ne, also ich sag mal, etwas eindeutschen ist ja einfach. Aber das, was da jetzt auch stattfindet, das sind ja deine Ideen oder eure Ideen, ne? Also die auch, ihr also vielleicht, aber erklär mir mal, wie du auf diese zeitweise absurden, bizarren Gedanken und Ideen kommst, die ja sehr nah am normalen Leben sind, aber so absurd, dass du, also wenn ich in meinem Freundeskreis eine Serie nennen soll, die alle gucken, ne? Also die wirklich diesen Lagerfeuereffekt haben, dann ist es Jerks, ne? Also wie häufig, wenn ich da irgendwo mit den Jungs gestanden habe, erzählen die mir, ey, hast du das gesehen, was die da gemacht haben? Was der Christian und der Farin, was ist denn da passiert? Wie kommst du darauf? Also wie entstehen diese Ideen?
Ja, also natürlich ist eine Riesenhilfe, dass es das dänische Original gibt. Und so eine Highlight-Folge zum Beispiel wie der Masturbationskurs, wo die Frauen alle masturbieren gehen. Und Fari und ich gucken den zu. Das ist zum Beispiel ein Plot, der aus Dänemark kommt.
Mhm.
Und dann garnieren wir die Sachen mit unseren eigenen Ideen. Und in der zweiten Staffel dann sind die Plots mehr und mehr unsere geworden. Und die dänischen wurden immer weniger. Und es sind nur noch, also es gibt, um ein Beispiel zu nennen, wie so eine Transformation funktioniert. Es gibt in einer dänischen Variante einen Typen, der zeigt seinen Freunden ein Foto von seiner Mutter auf Facebook und sagt, oh, ich muss da mal eben gratulieren. Und dann hab zum Geburtstag und schreibt dir schnell auf Facebook eine Nachricht und dann sehen die anderen, dass die Mutter, der schreibt, eine Frau mit Down-Syndrom ist. Und das blitzt da ganz kurz auf, nur auf diesem Facebook-Portal. Und dann lachen die irgendwie darüber, dass die Mutter Down-Syndrom hat. Und dann ist das Thema aber auch durch. Und das hat uns dazu inspiriert, einer Figur wirklich eine Mutter mit Down-Syndrom zu geben, die auch auftaucht, die vorkommt in der Folge und die sich mit an den Tisch setzt und eingebunden wird in eine Handlung. Also das sind dann manchmal noch so kleine Reste, die man bei den Dänen übernimmt. Und dann gibt's Folgen wie der Partnertausch in der letzten Folge der vergangenen Staffel, die dann komplett sozusagen auf unserem Mist gewachsen ist. Und ich glaube, dass die Dänen natürlich so ein bisschen gepusht haben, in so eine bestimmte Richtung zu denken. Und dann ist der Kosmos entstanden und dann ist es ehrlich gesagt nicht mehr so schwierig, auf die Ideen zu kommen, weil dann stellst du dir einfach nur Fari vor, konfrontierst den mit dem Thema Geburt zum Beispiel und überlegst dir, was würde jemand wie Fari bei einer Geburt wohl am schlimmsten finden? Und wahrscheinlich ist es die Deformation des weiblichen Körpers. Und so entsteht es dann. Also es gibt da diesen Jerks-Kosmos, es gibt diese Figuren und du weißt, wie die denken. Und dann kommen die Ideen, sobald man sie ganz banal mit Themen konfrontiert.
Aber gibt es da Grenzen, die du nicht überschreitest? Nee, gibt's gar nicht, ne?
Nee, also es gibt eine Episode, doch gab's eine Grenze. Es gibt eine Episode, da sind wir bei einer jüdischen Familie und es hat damit zu tun, dass es zu Darmkomplikationen kommt wegen falscher Ernährung. Und am Schluss gibt's eine Durchfallattacke und meine Figur, also ich muss rausgehen und wische mir in so einem Gästehaus den Hintern ab mit irgendeinem Stückchen Stoff, das ich da finde. Und es stellt sich am nächsten Tag heraus, dieses Stückchen Stoff war ausgerechnet die Familienflagge der Familie, die sie bei einem Familienfest hisst. Und dann hisst sie die und es sind noch Reste des Stuhls auf der Fahne. So, und da war ganz ursprünglich mal die Idee, dadurch, dass das eine jüdische Familie ist, dass sie die israelische Fahne hissen. Und dass es damit passiert. Und dieses Bild aber, wenn du das aus dem Kontext ziehst, es ja. ist eine deutsche Serie und da scheißt einer auf die israelische Fahne, das war einfach an Symbolik, die, selbst wenn sie gar nicht so intendiert ist, aber die
so wäre ich um die Ohren geflogen.
Die so klar missverstanden werden kann, wo wir gesagt haben, das machen wir nicht. So, insofern gibt es, glaube ich, immer von Folge zu Folge Abwägungen und also das macht man nicht bewusst, sondern es fällt einem einfach auf. Also haben wir da gesessen und gesagt, nee, das können wir nicht machen.
Ja, auch gut. Aber ich würde jetzt gerne mal, also gehen wir mal auf eine Folge der ersten Staffel ein. Ne? Also es geht darum, um ein Katzenklo und du scheißt da rein, ne? Kann ich ja auf gut Deutsch so sagen. Und Emily denkt, dass es Katzenkot ist. Ne? Also nur, dass ich das mal verstehe, wie das am Set von Jerks abläuft. Das ist, wie du ja gesagt hast, alles improvisiert. Also was von der Geschichte steht jetzt genau da und was passiert dann?
Ja, Improvisation heißt bei uns nicht, dass wir uns alles ausdenken, sondern eigentlich bei uns nur, es gibt keinen Text. Also im Drehbuch steht, Christian muss dringend, er kann nicht mehr einhalten. Er öffnet die Tür zum WC, dort ist das WC aber außer Betrieb. Er entdeckt ein Katzenklo, also macht er da rein. So, das steht da drin. Und dann steht auf der nächsten Seite, Emily und ihre Freundin entdecken dann den Kot und machen sich Sorgen über den Gesundheitszustand der Katze. und das aber müssen dann die Schauspieler mit eigenen Worten füllen. Also es wird einfach beschrieben wie eine Handlungsanweisung oder wie ein prosaischer Text ohne klare Dialoge. Und die Schauspieler kommen ans Set und wissen, was passieren soll, also wissen, wo sie anfangen, wo sie aufhören, aber mit welchen Worten sie das kleiden. Das entsteht tatsächlich erst, wenn die Kamera läuft. Das proben wir auch nicht, sondern wir stellen die Kameras hin. Es ist einmal eingeleuchtet und dann drehen wir sofort los, ohne dass es vorher eine Probe gibt. Und dann gucken wir, was passiert. Und dann stellt sich irgendwann auch heraus, welche Worte die Schauspieler finden.
Aber das heißt, ihr habt ja auch unter den Schauspielkolleginnen vor der Kamera ein unfassbares Vertrauen. Ansonsten kann man das ja auch, glaube ich, gar nicht so stemmen, oder?
Ja, das stimmt. Das haben Atfari und Feline haben das oft beschrieben, dass sie sich teilweise beieinander entschuldigt haben auf der Rückfahrt vom Set nach Hause, weil sie sich so beleidigt haben. Und dann natürlich, wenn du, ja, und natürlich, denn wenn du dich beleidigst, ob dann das Äußere, wenn jemand Witze über Faris Nase macht, Faris Nase ist ja Faris Nase. Ja. So, also kann man ja noch so sehr sagen, naja, das war doch im Spiel, aber es ist die Nase. So, ja. Und wenn du halt deinen Spielpartner beleidigst für Dinge, die wahrhaftig sind, dann ist das auch eine wahrhaftige Beleidigung. Und dann entstehen auch manchmal Befindlichkeiten, so für die du dich danach entschuldigen musst.
Aber das stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber das Spannende ist ja auch, so eine Szene, du hast es gerade gesagt, die wird zwar von außen festgezurrt, aber die kann natürlich auch komplett aus dem Ruder laufen. Wann ist denn der Punkt, also du bist ja in der Sekunde Regisseur, Autor und Schauspieler. Wie kannst du denn dann beeinflussen, dass nicht aus einer geplanten 1,5-Minuten-Szene auf einmal eine 12-Minuten-Szene, oder lässt du es dann laufen, weil du sagst, dann hat das auch eine Berechtigung, so lang zu sein?
Ja, meistens lasse ich es laufen und wir sind manchmal sogar bei 45 Minuten langen Takes für eine Szene, die nachher 1 Minute 30 wird. Und im Grunde ist es wie wie ein Fischer, der Netz auswirft,
ja,
und dann ein bisschen rumkuttert und dann bleiben da halt Meeresschätze in dem Netz hängen. Also je länger ein Take geht, will ich damit sagen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass viele tolle Sätze und Ideen und Blicke dabei sind. Und die eigentliche Arbeit ist dann nachher die im Schnitt, wenn du durch diese 45 Minuten langen Dinger durchwarten musst, um eben diese Schnitte und Sätze daraus zu picken. Aber
also das heißt, du musst den Sud rausziehen im Prinzip, ne? Also ja, du musst die Essenz, ja, dessen, was du da... Aber gibt es dann auch Situationen, wo du dir die Szene anguckst und dann sagst du, oh, das war beim Machen echt cool und lustig, aber jetzt wird es irgendwie dann doch...
Ja, das gibt es tatsächlich manchmal. Ja, beides. Es gibt sowohl die Szenen, wo du beim Drehen dachtest, boah, und dann entdeckst du aber die zwei Blicke, die aneinander geschnitten plötzlich das Ding so aufwerten und auf einmal ist es eine Riesenszene, obwohl du das Gefühl beim Drehen hattest, da war nichts dabei. Und umgekehrt auch, dass du vor Ort total gelacht hast und dann merkst du im Schnitt, nee, es passt zu der Szene davor gar nicht, es ist eine falsche Tonalität plötzlich und so. Das ist jedes Mal eine Überraschung. Also das ist auch das Tolle an dieser Serie, dass du an das Rohmaterial gehst und vorher nie weißt, was dich jetzt wirklich erwartet.
Ja, ich finde das, aber das merkt man auch, ne? Also, dass ihr da zwar eine Grundidee habt, aber dass sich das dann so, und das ist ja eigentlich auch das Schöne, glaube ich, ne? Dass sich so selber dann so Energie überträgt, ne? Und dass es dann von selber, ja, auf einmal so ein Monster im Positiven wird. Aber ja, hast du denn das Gefühl, dass dieses Drehen der Serie dich persönlich auch in irgendeiner Art und Weise beeinflusst hat? Also du hast ja vorhin gesagt, du hast Lampenfieber, wenn du auf eine Premiere gehst, aber hat dich das im Umgekehrten jetzt auch immun gemacht gegen Peinlichkeiten?
Nee, gar nicht. Ich glaube auch Gott sei Dank nicht. Ich glaube, du kannst nur peinliche Momente erfinden oder drehen, wenn du die Scham noch spüren kannst. Also ich glaube, jemand, der keine Scham spürt, kann keine Serie über peinliche Situationen machen. Dann musst du dich schon schämen. Wenn du nicht weißt, wovon du da sprichst oder was du da inszenierst, weil du das nicht fühlen kannst, wie es ist, sich zu schämen, dann glaube ich, funktioniert das nicht mehr. Also ich schäme mich nach wie vor häufig und freue mich auch darüber, dass ich dazu noch in der Lage bin.
Eine meiner Lieblingsserien mit dir war ja auch immer mein neuer Freund. Und ich weiß noch, diese eine Geschichte, ich weiß nicht, wer war, ich glaube, da warst du dieser Graf bei so einem Typen in Köln. Und ja, warst mit ihm dann, glaube ich, am Rhein beim Fußballspiel und saß dann hinten auf der Bank und ihr habt Fußball gespielt und immer wenn er den Ball berührt hat, bist du aufgesprungen und hast ihm so zugejubelt und hast dich so gefreut. Und ich dachte in der Sekunde immer nur so, wow. Und er hat versucht, also der Typ, dem du das sozusagen gezeigt hast, hat immer versucht, das so cool wegzutun. Aber es war so großartig zu sehen, wie in ihm drin, ja, dass so ein Feuerwerk der Emotionen auslöst, der eigentlich nur explodieren wollte und sagen wollte, das ist nicht mein Freund.
Für den war das furchtbar, weil der war ja homophob, also der hatte von sich das Bild eines klassischen Mannes mit Bier trinken und einer Playboy-Sammlung zu Hause unterm Bett.
Ja.
So, und der hat das, und Fusi und so, und der hat das natürlich gehasst, dass er so einen Kumpel hat, der so ein bisschen körperlich war und der den immer umarmt und geherrscht hat.
Ja, stimmt.
Dann musste er auch mit Engelflügelchen musste er dann Fußball spielen.
Ja, stimmt.
Und hinten raus musste er seinen Kumpels sagen, ich breche jetzt ab, das Spiel ist mir zu hart heute. Ihr spielt mir alle zu hart. Mit den Worten musste er das abbrechen. Und das war für ihn natürlich das Schlimmste.
Hast du, also im Nachhinein bei der Auflösung, ne, war das dann eine Erlösung für die oder fanden die das dann am Ende auch noch ganz okay?
Also ich habe die ja wirklich nur einmal noch gesehen, ja, nach Drehschluss, beziehungsweise zur Auflösung und danach nie wieder Kontakt mit denen gehabt.
Ja.
Und ich höre manchmal, weil manche so auf Instagram sich melden und so erzählen, dass die heute noch darauf angesprochen werden und dass das für die irgendwie eine spannende Reise war und so weiter.
Nicht bei dem Fußballer.
Ja, bei dem war es ja auch so heftig, der musste sich am Schluss vor seiner Familie outen, als schwul. Und die Familie hat das wirklich ganz furchtbar gefunden. Ich glaube, das war für die alle ein seltsamer
Trip,
seltsames Erlebnis.
Christian, ja, Ulmen damit reingebracht, ja, hat. Was ist denn für dich guter Humor? Also wie definierst du für dich Humor?
Oh,
Also ist es das, was du vorhin gesagt hast, dass Humor oder also oder ist es die Bandbreite, weil das Schöne ist ja, es gibt ja flache Witze, es gibt Witze unter der Gürtellinie, es gibt die politisch nicht korrekten Witze und es gibt ja auch dann die komplette, jetzt mal hochtrabend zu sagen, Klaviatur wie in Happiness. Also ich finde ja sowas wie Dumm und Dümmer gucke ich mir gerne an. Ich gucke mir aber auch Peter Sellers immer noch gerne an, Rosa-Rote Panther, Buster Keaton, Dick und Doof und dann, wie gesagt, auch Jerks. Ist das für dich das Schöne, dass Humor so viel sein kann oder gibt es für dich einen bestimmten Humor, der immer dein Lachzentrum trifft?
Ja, ich finde es toll, dass Humor so viel kann und dass es so viel gibt. Ich selber, glaube, lache immer dann, wenn ich vorher nicht ahne, dass ich gleich lachen werde. Also für mich geschmäcklerisch ist guter Humor derjenige, der sich nicht mit dem Comedy-Label um den Hals mir vorstellt, sondern der beiläufig, zufällig und fast versehentlich passiert. Ich habe, glaube ich, ich kann wenig anfangen mit allem, wo vorher Comedy draufsteht.
Ja.
Also wo man sagt, so, jetzt machen wir mal 2 Stunden Spaß, Achtung! Und dann kommen Gags am laufenden Band und so. Das geht mir auch manchmal mit One-Linern so von Comedians zu politischen Themen, wo man das Gefühl hat, jetzt war dir aber die Pointe wichtiger als das Thema. So, also ich lache eigentlich immer dann, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Und das sind ja meistens Situationen, die im Alltag oder die aus Versehen passieren und die deshalb meistens auch was mit Peinlichkeit zu tun haben. Ja. Ne? Weil es kein befreites, Achtung, ich mache einen Gag und jetzt kommt die Pointe, ist, sondern versehentliche Komik ist ja oft gepaart mit ungewollt und ungeschickt.
Aber man darf ja auch, glaube ich, und das hast du ja auch nicht, man darf ja eigentlich auch kein Ego richtig haben, ne? Also man muss ja über sich selber lachen können, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß, oder?
Ja, wobei es natürlich auch Egos gibt, die super gut über sich selber lachen können. Aber ich glaube, man darf...
Bist du der mit dem Ego, der über sich selber lachen kann?
Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, dass ich sicher auch Ego-Momente durchlebe oder es Momente gibt, wo mir mein Ego im Weg steht. Aber bei Jerks zum Beispiel, wo wir uns gegenseitig häufig in der Improvisation überraschend beleidigen, also wenn Fari sowas sagt wie Christian ist mit Colleen zusammen, die beiden kann ich mir gar nicht beim Sex vorstellen, ist ja eklig und so, passt gar nicht oder mich als dick bezeichnet und so, dann macht mir das überhaupt nichts aus. Weil ich das Gefühl habe, ja, das ist hier unser Job und wir stellen uns mit diesen Assoziationen und Projektionen zur Verfügung. Und das macht mir sogar Spaß. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, nö, bitte nicht über darüber, dass ich dick bin, jetzt einen Witz machen. Und meiner Frau bitte auch nicht und so. Da, glaube ich, steht mir mein Ego nicht im Weg. Gibt sicher andere Momente, wo es das tut, aber dann nicht. Uns allen nicht. Sonst könntest du ja sowas wie Jerks nicht machen.
Braucht man denn als jemand, der auch solche Serien macht und Filme auch eine dunkle Seite? Also man spricht ja auch ganz häufig davon, dass die großen Comedians, um das jetzt mal im Positiven auch zu nennen, immer dunkle Seiten hatten. Ne? Also Robin Williams ist ja einer der größten Komiker unserer Zeit gewesen, der ja wahnsinnig gut auch improvisieren konnte, aber der ja eine sehr dunkle Seite hat, der ja leider Gottes auch erlegen ist. Hast du...
Kurt Krömer hat, glaube ich, jetzt auch das öffentlich gemacht, ne? dass er unter Depressionen litt. Es gibt es oft, da wurde auch thematisiert, ob das verwandt ist oder ob Comedians oft haben. Ich habe, also Gott sei Dank, habe ich das Glück, dass es so dunkel bei mir nicht ist. Aber was ich feststelle, ist, dass ich mich häufiger als früher errühren lasse. Also dass ich eine Serie wie This Is Us, die hätte ich vor 15 Jahren wahrscheinlich verdammt als kitschig und nicht gesehen. Und die haue ich so weg und weine manchmal auch dabei.
Ich heule wie ein Schlosshund.
This Is Us, ja?
Ja, also This Is Us, aber ich darf das gar nicht sagen. Ich gucke ja so eine Doku-Serie, die nennt sich Queer Eye for the Straight Guy. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das sind halt fünf Männer, die irgendwo hingehen in Amerika, in Philadelphia oder Missouri oder wo auch immer, und dann sozusagen das Leben einer Person umkrempeln. Ne? Die wurden angerufen, die Fab Five, und die stylen dann, und dann gibt es einen, sag ich mal, einen Life-Coach dabei. Und ich bin da jedes Mal, und das sind diese klassischen amerikanischen Geschichten, ne? Der Veteran, der mit seiner Frau nicht über seine Gefühle reden kann, aber Häuser baut, und dann kommen sie dahin und am Ende ist alles super und ich sitze immer nach 40 Minuten da und mir läuft die Suppe die Augen runter. aber ich glaube, dass ja, also ich glaube, man muss ja empathisch sein und solche Gefühle empfinden, um auch sowas zu kreieren, was du machst, oder?
Ja, vielleicht. Ich habe jedenfalls deshalb auch bei Jerks den Hang,
immer zu weinen.
Mit Szenen zu zumindest mit Szenen zu arbeiten, die ja auch was Trauriges haben. Das gelingt nicht immer oder es ist nicht vordergründig so, aber es gibt zum Beispiel eine Folge, in der Faris Vater stirbt, die hat, finde ich, schon auch viele traurige Momente. Also diese, so eine Rührseligkeit. Bei mir ist keine dunkle Seite irgendwie aufgegangen, aber eine, die mit Rührseligkeit zu tun hat.
Aber findest du das schlimm? Nö.
Nein, im Gegenteil. Das erlebe ich als Gewinn. Ich habe mich jetzt dem früher immer aus Prinzip entgegengestellt. Alles, was mit Pathos zu tun hatte, dem habe ich mich ja immer verwehrt. Ich dachte, es ist albern, affig. Das habe ich ja jetzt irgendwie erst erkannt, dass das auch gibt und wie viel da aufgeht. Und ich finde das super.
Ja, aber ich glaube, das bedingt sich ja auch, ne? Also wenn man diese Rührseligkeit hat, kann man vielleicht auch noch beherzter auf der anderen Seite über Dinge lachen und sich auch noch mehr trauen, wenn man diese Bandbreite der Sachen hat.
Ja, das stimmt, als Pendant dazu, ja.
Christian, du hast ja im Prinzip immer auch schon bei MTV eigentlich die Fäden versucht in der Hand zu halten, ne? Also vor allen Dingen jetzt, in der Vergangenheit, vor allen Dingen, wo du jetzt ganz viel drehst, ne? Also nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler, ob das jetzt Tatort war, Kinofilme. Ist das für dich wichtig, dass du da, sag ich mal, eigenständig bist, also selbst bestimmen und gestalten kannst? Also fällt es dir schwer, von anderen sozusagen
gesagt zu bekommen, dass man, wie man spielt? Ja, vielleicht, aber das klingt so doof. Klingt so, wie ich will nur machen, worauf ich Lust habe und nicht machen, was ihr mir sagt. Aber ja, so ist es auch nämlich nicht gemeint. Also, weil das erzählt auch Fari immer, dass mit so einer Erfahrung wie Jerks oder auch den Sachen, die ich bei Mein neuer Freund gemacht habe, dieses Urklischee, dass Schauspieler immer sagen, warum sie Schauspieler geworden sind, nämlich weil sie gerne in andere Häute schlüpfen und gerne mal in anderen Welten. Das ist ja oft gar nicht, stimmt ja nicht. Also bei einem klassischen Film wird eine Klappe geschlagen, dann sagst du, spielst du deine Figur für eine halbe Minute, eine Minute und hast vorher einen Text gelernt und bist Interpret dessen. Also du bist nicht wirklich in eine andere Haut geschlüpft, so.
Ja.
Aber bei so Dingern wie Jerks oder Mein neuer Freund, wo du 45 Minuten der Typ bist und keinen Text gelernt hast und in der Gedankenwelt deiner Figur schlüssig argumentieren musst, erlebst du diese Klischee-Schauspieler-Intention. Also da ist das wahr. Da bist du wirklich in eine andere Welt getaucht. Und das hat einen suchtbildenden Moment. Also das, das macht so viel Spaß und erfüllt dich so sehr, dass du jedes Schauspiel hinterher mit gelerntem Text an einem Set, wo der Regisseur dir sagt, wo du zu stehen hast, und wie du es beim nächsten Take bitte nochmal anders machst und von wo das Licht kommt, vermisst du was. Also mir ging das so, dass ich danach beim klassischen Drehen immer öfter merkte, ja, ich vermisse was. Ich möchte gerne wirklich wieder so doof, kitschig, das klingt, aber da reintauchen. So,
insofern, so wie den Mount Everest besteigen und danach dann in die Harburger Berge fahren, ne? Also jetzt mal ganz, oder?
Ja, ich will das gar nicht runtermachen. Ich habe es oft verglichen mit, einmal ist man Trainer und einmal ist man Teil des Fußballteams. Ne? Und als Schauspieler bist du Teil der Fußballmannschaft und dann ist der Regisseur der Trainer und der sagt dir, von wo die Flanke kommt oder wo du die Flanke treten müsst und dann ist das dein Job. Und das ist ja auch toll, das macht ja auch Spaß. Aber im Laufe der Zeit, da habe ich gemerkt, ich bin irgendwie doch ein lieber Trainer.
Also hast du da sozusagen deine Berufung gefunden?
Berufung ist ein zu großes Wort, aber es macht so viel Spaß und fühlt mich so aus, dass ich das andere erstmal nicht vermisse.
Aber was ich so spannend finde, also ich halte dich ja auch immer noch für einen großartigen Moderator und vor allen Dingen für jemanden, der da ganz viel Spaß auch vor der Kamera hatte bei MTV. Ich erinnere das, da hatten wir noch so sporadisch Kontakt, der ist ja leider dann auch zwischendurch mal ein bisschen länger abgebrochen. Wie war das damals mit deinem Auftritt oder deiner Rolle in dem Film von Leander Hausmann? Also Herr Lehmann, also wie ist das denn, weil du hattest ja immer das Talent, du hast dich ja immer ausprobiert, aber wie ist das dazu gekommen? Hast du das Gefühl, das war im Prinzip auch dieser Weg über MTV, der Weg zum Ziel der Schauspielerei und des Regieführens?
Das war irgendwie anders. Also MTV war ja, du hast ja eben von Petra Schwimmbeck gesprochen und du weißt ja selber, wie wir bei MTV, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zehre heute noch von dieser MTV-Zeit.
Total.
Also weil wir einfach so alles machen mussten. Also wir haben ja schon erzählt, wir haben uns geschminkt. Du hast ja bei den MTV News, du warst ja Redaktionsleiter und Presenter vor der Kamera. Also du hast die News ja im Grunde auch selber gemacht.
Und
also
ich habe sogar sogar noch den Teleprompter mit dem Fuß betätigt. Erinnerst du das noch?
Wirklich?
Ja, nee, der war immer mit dem rechten Fuß und der hat dann ist es zeitweise mal passiert, dass der gehakt hat und dann ist der Text weggerutscht. Aber egal. Andere Geschichte.
Ja, aber das hat, abgesehen davon, dass es wahnsinnig Spaß gemacht hat, auch für so eine Erfüllung gesorgt. Das war bei Hot, der Sendung, die ich mit Petra Schwimmbeck machte, ja auch so, dass Petra und ich da saßen. Wir hatten noch Manfred Hirner als Autor dabei, dass auch ja zu dritt jeden Tag dieses Ding da gemacht haben. Und aber dann mit Herr Lehmann, da hatte ich ja dann schon, ich glaube, 7 Jahre moderiert und ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr. Da war irgendwie eine Unlust plötzlich. Ich hatte das Gefühl, das habe ich jetzt irgendwie durch. Ja. Und ich hatte ein großes Problem damit, erkannt zu werden auf der Straße und Leute haben von mir erwartet, dass ich der Typ von MTV bin. Und da habe ich bei mir so gemerkt, ich bin kein klassischer Moderator im Sinne einer authentischen Figur. Ich spiele den. Ich spiele so einen Typen, ich bin gar nicht so. Aber wenn du dir Leute anguckst, wie du zum Beispiel, du bist ja so, wie man mit dir spricht, bist du auch, wenn man dich im Fernsehen sieht. Leute wie Thomas Gottschalk haben auch dieses Talent, das sozusagen vor der Kamera abzuhören. Bei mir war das nicht so. Bei mir war es ein Spiel. Ich habe einen Vogel gespielt vor der Kamera. Und als dann die Lehmann-Kiste kam und die Schauspielerei, merkte ich, das habe ich eigentlich die ganze Zeit schon gemacht, eine Rolle gespielt. Aber jetzt lässt mich niemand mehr mit dieser Figur, die ich im Kino oder so spiele, gleich. Und spürte, das ist eigentlich das Ding. So, das habe ich die ganze Zeit gemacht.
Aber war das für dich in der Sekunde auch es war für dich eine Offenbarung insofern, dass du auf einmal gemerkt hast, das ist jetzt genau das, was dazu passt? Aber war das für dich ein Schock? Weil das war ja ein Riesenerfolg, du in Herr Lehmann. Also es war ja, wenn man über sowas sprechen kann, dann ist es ja, kann man das ja dann Breakthrough nennen als Schauspieler.
Ja, ich habe damals gedacht, oh wie toll, das fügt sich ja alles, dann muss ich jetzt nicht mehr moderieren. So, also ja, das war sozusagen, wo ich habe, und es passt, du hast ja bis jetzt auch immer nur eine Rolle gespielt. Ja, das war auf jeden Fall ein Wendepunkt, Herr Lehmann damals, ja.
Und ein toller Wendepunkt. Aber hättest du dann erwartet, und das finde ich dann ja auch so spannend, dass du dann irgendwann mit Nora auch einen Tatort machst? Und das Genre hast du ja auch nochmal auf rechts gedreht, muss man dazu ja sagen, weil nicht nur die Titel, sondern auch die Geschichten, auch deine Figur und jetzt auch so, sag ich mal, das Ende, waren ja alle besondere Sachen. Also sind die auf dich
zugekommen? Aber das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Da habe ich einfach nur Glück gehabt, dass Murmel Clausen als Autor sich dieses Zeug mit Andreas Pflüger zusammen ausgedacht hat. Und da war mein Werk einfach nur das Spiel dann mit Nora. Aber das stimmt, das war ein Riesenglück, dass das auch wieder ein Ding war, dass irgendwas auf rechts gedreht hat. Das stimmt. Ja, aber das war nicht wirklich mein Werk. So,
aber war das denn von vornherein die Intention, dass Sie gesagt haben, wenn wir so etwas mit Murmel Clausen machen, dann auch nur mit Christian? Also, oder sind die schon vorher auf dich zugekommen und haben gesagt, wir möchten gerne, dass du Teil des Tatort-Universums wirst?
Ja, ich glaube so, also es war so, dass Nora und ich standen als Ermittler-Duo und dann geguckt wurde so, okay, aber was erzählen wir jetzt mit denen? Ja. Und dann kam Murmel dazu. Ja.
Wahnsinn. Aber ich meine, das ist ja dann, also wenn es eine Form des Krimi-Erzählens gibt, die seinesgleichen oder ihresgleichen sucht, ist das ja der Tatort. Also das ist ja die Creme de la Creme des Fernsehens. Also ist dir das mal bewusst geworden als Tatortkommissar? Das ist ja, du bist ja Franz Beckenbauer und Thomas Gottschalk in einem, der Kaiser und ja, der Moderatorengott.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt erst kapiert, als es lief. Das hatte ich früher vergessen, weil das war ja eigentlich die Zeit, die wir beide in London verbracht haben. Also da haben alle, also ich durfte Tatort als Kind nicht gucken. Und als ich dann erwachsen war und es hätte gucken dürfen oder alt genug, bin ich nach London gegangen. Zu dir.
Zu mir.
Nach Hemden. Und dieses Tatort-Ding ist deshalb wirklich an mir vorübergegangen. Und ist auch, hat nie Einzug in mein Leben erhalten. Und deswegen war ich echt auch überrascht zu sehen, was für ein Brett der Tatort ist. Das habe ich erst kapiert, als wir den gemacht hatten. Und als plötzlich alles, was man dort machte und sagte, diskutiert wird. Fand ich schon beeindruckend. Das war mir vorher nicht bewusst. Nee.
Aber es ist ja auch was Schönes.
Lustig.
Ja, das glaube ich.
Tatort zu machen. Aber ich habe nicht gewusst, was für eine Dimension, habe ich nicht richtig eingeschätzt.
Du hast eben noch mal angesprochen, dass du dann zu MTV nach Kempten gegangen bist. Als wir uns, ich glaube, letztes Jahr bei den Dreharbeiten zu Joko und Klaas gegen ProSieben getroffen haben, habe ich ja noch mal zu dir gesagt, danke, weil ich habe dir ja meine Fernsehkarriere, ehrlich gesagt, zu verdanken. Und du hast gesagt, wieso? Was habe ich denn getan? Aber erinnerst du dich noch daran? Also ist
ich habe lange danach, ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, ich krieg's irgendwie zusammen. War das nicht mit Shelby Taylor oder Mona Rubsamen irgendwie?
Nee, die waren auf jeden Fall da immer noch zu Gange. Aber wir hatten damals eine Nachrichtensprecherin. Der Namen habe ich schon wieder vergessen. Und die ist krank.
Ella Fischer-White.
War das? Ella Fischer-White?
Ich glaube, es war Ella Fischer-White.
Ey, dass du dich daran noch erinnern kannst. Also Ella Fischer-White, liebe Grüße an dieser Stelle, falls es dich irgendwo da draußen noch gibt. Nee, und die konnte nicht. Und dann hast du Mona und den anderen gesagt, hier, nimm doch mal den Gätchen, der soll mal vor die Kamera gehen.
Nicht genau, aber also was ich halt weiß ist, und da so konnte ich es mir herleiten in Erinnerung, ist, dass wir oft darüber gesprochen haben und du oft gesagt hast, ich muss, egal was ist, aber ich möchte einmal noch was vor der Kamera machen. Also du warst ja da schon Chef von den MTV News, behind the scenes, und hast aber immer, wenn wir abends unterwegs waren, gesagt, mich nervt, ich möchte einmal vor die Kamera. Und das war dir das war eine Sehnsucht bei dir oder ein Ziel, oder? Das du damals hattest.
Ich weiß es gar nicht so, aber ich hatte schon Bock. Ich glaube, ich war so nah dran. Kennst du das?
Ja.
Du fährst im Prinzip jeden Tag an diesem leckeren Tortenladen vorbei, aber darfst nie rein, wirst nie eingeladen auf die Party. Und ich dachte, einmal muss ich das jetzt mal schaffen.
Ja, das hast du.
Und dann hast du mir die Chance gegeben. Das fand ich sehr cool.
Ja, also ich freue mich, wenn mein Wort so schwer wog.
Das wog sehr schwer. Und apropos wiegen, ich weiß noch, also vielleicht für alle ZuhörerInnen, Christian und ich mussten dann ja auch viel unterwegs sein für MTV. Und ich weiß noch, und das ist das hat sich so eingebrannt in meine Gehirnrinde. Dann sind wir ins Flugzeug eingestiegen. Ich glaube, wir sind um 2 Tage zu irgendeinem Dreh geflogen. Und du kamst rein und hattest so einen Kleiderbügel an der Hand. Und dann hattest du deine Zahnbürste sogar ins Hemd reingesteckt und irgendwas noch und bist so reingekommen und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Immer so, wieso? Wir fahren doch jetzt weg. Das sind meine Klamotten. Ich so, hast du nichts anderes mit? Nee, das sind doch meine Klamotten. Da ist doch alles dabei. Das fand ich so großartig. Reichst du immer noch genauso?
Ja, ich hasse Koffer packen und hasse es, zu viel mitzunehmen. Und ich packe auch Koffer nie aus. Und ich habe auch, wenn ich nach Weimar fuhr, immer nur so eine kleine Reisetasche, wie man früher zum Fußball gegangen ist und abgezählt alles, was ich brauche.
Echt? Aber warum? Ja. Weil du keinen Bock hast, so schwer zu schleppen oder weil du so und so sagst, ich brauche nur eine Unterhose, die trage ich 2 Wochen lang und den Rest?
Es ist ehrlich gesagt Zeit. Verpeile mir Zeit zu nehmen zum Kofferpacken und dann ist es schon so spät und ich muss los und dann haue ich einfach, wenn ich 7 Tage weg bin, zähle ich 7 Unterhosen ab und packt sie irgendwo rein und dann fahre ich los. Und damals in London, wie alt waren wir da eigentlich, Steven? Da waren wir Anfang 20 oder so. Ne?
Ja, das ist 19, sehr lange.
18, irgendwie sowas.
Nein, so war, komm, also ich gehe auf die 50 straight zu. Also das macht mich ja noch älter. Guck mal, das war Ende der 90er.
Anfang 20.
Ja, genau, Mitte 20.
Ja, und für mich war meine erste eigene Wohnung jenseits des Elternhauses diese Wohnung in London, die erste, die ich da hatte. Das heißt, ich habe, und ich bin
aufgewachsen. Die erinnere ich mich auch noch.
Meine dich, ein Basement unten.
Ja.
Ich hatte so eine Basement-Wohnung mit Plastikgeschirr und so weiter, weil ich nämlich nie lernte zu Hause, weil ich eine tolle Mutter hatte natürlich, aber die hat mir eben nie beigebracht, Wäsche zu waschen und den Tisch abzuräumen und zu spülen. Und all das konnte ich nicht. Ne? Und das war auch mit ein Grund dafür, warum ich in das Flugzeug stieg und einfach nur diesen Kleiderbügel in der Hand hatte, weil all diese Dinge, Selbstständigkeit, das musste ich mir von heute auf morgen selber irgendwie raufschaffen.
Ja, aber du hast es immer so einer Nonchalance gemacht. Ich fand es immer großartig. Du hast immer so einen Spaß gehabt. Und wir vertiefen das jetzt aber nicht, aber wir sind dann auch nochmal nach Barcelona zusammengeflogen in den Urlaub. Das war auch eine sehr, sehr, sehr großartige Geschichte. Also übrigens, die beiden Jungs gibt es immer noch. Mit denen habe ich sehr viel Kontakt, die wir da getroffen
haben. Sind die immer noch politisch so aktiv? Der eine war doch Botschafter.
Der ist jetzt Geschäftsführer der Bucerius Law School in Hamburg. Und der andere ist Architekt. Also beide aber immer noch, also einer alleine hat mehr in der Birne als wir beide zusammen, muss ich leider Gottes sagen. Das ist das Schlimme. Also da leide ich immer noch drunter. Sag mal, nochmal ganz kurz zurück zur Schauspielerei und auch zu dem Business an sich. Gibt es denn Schauspieler und Regisseure, an denen du dich orientierst? Also bei denen du sagst, das finde ich bewundernswert. Du hast ja vorhin Happiness zum Beispiel als ein Beispiel genommen für Filme, die du gerne guckst. Aber gibt es auch, sag ich mal, einen Schauspieler oder einen Regisseur, den du bewunderst? Also für die Arbeit oder ist das eher...
Ja, also was mir spontan einfällt, ist, dass ich kurz vor der ersten Staffel Jerks und bevor das alles losging, zufällig sehr leidenschaftlich alle Folgen von Louis gesehen habe. Serie mit Louis C.K.
Oh, okay.
Und ich fand die Erzählweise, das eigentlich komplett französischer Film, lange Kameraeinstellungen, viel in einer totalen oder in einer Zweier erzählt, alles ruhig erzählt. Das hat mich total beeindruckt, dass man das auch in dieser teilweise lakonischen Erzählweise auch wieder so viel Witz stecken kann. Dass Witz eben nicht Tempo bedeutet, nicht Pointe bedeutet und noch ein Gag, sondern dass es auch in der Ruhe liegen kann. Und auch teilweise in der Länge. Und das hat Louis, finde ich, fantastisch gemacht. Das ist so toll gefilmt. Und die Geschichten sind alle auch wieder sehr rührselig. Also hier liegt alleine auch wieder die Rührung so nah an der Komik. Und das hat mich sehr inspiriert. Ich habe mit Jerks immer probiert, Szenen mal in einer Zweier-Einstellung lange stehen zu lassen, aber es funktioniert nicht. Irgendwann muss man wieder schneiden, weil wir einfach zu lange drehen, weil wir eben keinen Text haben, weil wir improvisieren. Also man sieht nicht viel Louis in Jerks, aber es hat mich dennoch inspiriert.
Gibt es eine Traumrolle, die du gerne spielen würdest?
Nee, das habe ich aber auch noch nie gehabt, glaube ich.
Also für dich liegt da auch die Kraft im Ausprobieren und in neue Wege gehen?
Ja. Ja, also so eine Traumrolle, das gibt es, glaube ich, nicht. Ja, und auch ehrlich gesagt, in dem nicht wissen, was passiert. Also das war ja bei meinem neuen Freund, ursprünglich auch ganz früher bei den MTV-Sachen mit versteckter Kamera, dass du auf die Straße gehst und dich als Polizist verkleidest und anfängst zu weinen und guckst, was Leute passieren, wenn sie einen weinenden Polizisten auf der Straße sehen. Mhm. Nehmen die den in den Arm, trauen die sich, den zu trösten, oder hat die Uniform immer noch sowas Respekteinflößendes, dass sie sich da nicht rantrauen und so. Und das versuche ich auch, ist ja auch das, die Idee bei Jerks, ne? Dass wir teilweise nicht wissen, was der andere gleich sagt und wir uns gegenseitig überraschen. Ich glaube, das ist immer noch das, was mich kitzelt, mehr als die Vision einer Wunschrolle oder so.
Aber gab es da schon mal eine Situation bei Jerks, wo das, was dein Gegenüber gesagt hat, dich sprachlos haben sein lassen?
Ja, da gibt es Tausende. Es gibt so viele Momente, wo wir dann, in diesem Moment muss man ja meistens lachen, wo wir abbrechen müssen, weil wir lachen, weil wir uns so überrascht haben und so einen Quatsch sagen. Ich glaube, eine ist drin, wo Fari in der ersten Staffel irgendwo rausgeht. Das ist nicht so wahnsinnig lustig, aber hat mich auch sprachlos gemacht. Fari macht plötzlich die Tür auf nach Ende einer Szene und geht aus dem Haus raus und das war nicht geplant und ich frage ihn, was machst du, wohin gehst du? Und er sagt, in den Park. Das, Das war so absurd. Das ist so ähnlich wie deine Geschichte mit dem Wurm. Kannst du mal die Geschichte mit dem Wurm erzählen, Steven?
Achso, aus dem Biologieunterricht?
Ja.
Mit dem Chlorophyllstreifen?
Ja.
Von meinem lieben Freund Gunnar. Der im Bio-Unterricht und alle sitzen an den Mikroskopen und die Lehrerin will gerade, dass wir so ein Blatt untersuchen und der Einzige, der nicht aufpasst, ist der liebe G und sammelt die ganze Zeit und die Lehrerin merkt das und sagt dann immer, so, Gunnar, was ist das hier? Und da hat das groß projiziert an die Tafel, was ist dieser Strich? Also es war dieser also Chlorophyllstreifen. Und Gunnar sagt, ein Wurm. Das war, und da hat sich die Klasse so zerlegt innerhalb von Sekunden vor Lachen, dass jede Autorität der Biologie unter Lehrerin verschwunden war. Und es war, das ist schön, dass du mich daran erinnerst. Ey, der kommt auf einmal wieder. Das Geile ist, ich kann diese Szene farblich komplett noch im Kopf nachstellen und ich könnte, wenn ich das Talent hätte, so zu malen, wie ich denken kann, dann könnte ich es dir perfekt aufmalen, wie es damals aussah. Ist ja witzig. Aber so, ja, also so war das.
Solche Wurm-Momente, die haben wir eben auch.
Wurm-Momente finde ich sehr schön. Ja. Christian, wir sprechen ja die ganze Zeit über Jerks und ich habe mir jetzt mal ein paar Personen ausgedacht, einige davon realistisch, andere eher nicht, in denen, ich sage jetzt mal so, nicht alles unbedingt nach Plan läuft. Und ich schildere dir jetzt mal die Situation und du erzählst mir, wie du sie meistern würdest, okay? Versuch mal.
Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich versuch's mal.
Genau, also ich gebe dir eine Situation und du musst mir dann sagen, wie du sie auflösen würdest.
Ja.
Also, du bist mit dem Auto auf dem Weg zu einem wichtigen Termin und bist schon ziemlich spät dran. Dementsprechend schnell bist du unterwegs und überschreitest immens die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Polizei hält dich an und bittet dich auszusteigen. Das Auto wurde als geklaut gemeldet und sie wollen es überprüfen und durchsuchen. Bei Öffnung des Kofferraums befindet sich dort ein leichenähnlicher Sack. Wie erklärst du das oder diese Situation der Polizei?
Aber ich habe nichts damit zu tun, oder?
Okay.
Also ich,
das weiß ich so, nicht.
Also, wenn ich etwas damit zu tun hätte, hätte ich mir, glaube ich, was vorher vorbereitet, was ich dann erzähle. Aber ich würde sagen, dass mir das jetzt wahnsinnig leid tut, aber dass ich keine Erklärung habe dafür, dass mir das wahnsinnig leid tut. Aber wahrscheinlich Steven Gätchen.
Ja.
Weil wir haben ja ganz oft, Steven Gätchen ist ja unsere geflügelte Ausrede in Jerks, immer wenn die Figuren nicht weiter wissen, neuerdings, dann war es Steven Gätchen.
Ja, genau,
und wahrscheinlich würde ich das hier auch machen.
Ja, also da willst du auch mal, genau, ihr habt doch auch in
Jerks. Ich würde sagen, es war Steven Gätchen.
Ja, genau. Ja, irgendwann, wenn du das sagst, tauche ich so nur hinter der Scheibe so einmal kurz mit dem Kopf auf und verschwinde direkt wieder. Wenn ihr wieder improvisieren müsst. Du hast einen langen herbeigesehnten Termin mit Hollywoods Produzentengrößen, um denen Jerks zu pitchen. Die Damen und Herren haben einen ziemlich engen Zeitplan und du bekommst 20 Minuten Zeit. Deine Wartezeit auf diesen Termin hast du mit der Snackbar im Vorzimmer überbrückt. Deine Zeit ist gekommen, du bist an der Reihe und du bekommst plötzlich beim Betreten des Raums eine allergische Brechdurchfallreaktion. Was machst du?
Wahrscheinlich brechen, also kotzen und um Hilfe rufen. Ich glaube, in dem Moment hilft nur Mitleid erregen. Du musst so laut du kannst um Hilfe rufen, sagen, dass du gleich stirbst, dass sie den Notarzt rufen sollen und dass du jeden Moment ablebst, wenn sie dir jetzt nicht helfen. Du musst es, glaube ich, noch dramatischer machen, als es ist. Du musst also nach vorne den Angriff nicht versuchen, das Erbrechen, was natürlich viel lustiger wäre beim Zugucken, wenn einer Brechkrampf kriegt und die ganze Zeit versucht, als wäre nichts und so in die Hand erbricht und das dann irgendwie in den Müll und nochmal kurz die Hände wäscht oder so. Aber ich glaube, hilfreich wäre jetzt richtig Alarm zu machen.
Okay, ich erzähle dir jetzt mal eine ganz schlimme Geschichte, okay? Die bleibt jetzt zwischen dir und mir. Nee, also ich, apropos Brechen. Mir ist etwas passiert im Skiurlaub. Jahre her, es ist schon verjährt, deswegen darf ich es erzählen. Und zwar war ich oben auf dem Berg und irgendwie habe ich so ein Höhenproblem gekriegt, ne? Also, keine Ahnung, das hat irgendwie komplett mir den Wind aus den Segeln genommen und dann musste ich haben mich die anderen runtergeschickt und dann musste ich aber mit so einer Bahn, weißt du, so runter ins Tal fahren. Und ich in dieser Bahn habe ich gemerkt, ich schaffe es nicht mehr, alles, was ich in meinem Magen hatte, noch länger im Magen zu halten. Und dann kamen wir unten an und dann sind die Leute, und ich habe das Gefühl, die sind extra lange ausgestiegen, weil sie wussten, ich leide. Und ich habe so lange gewartet, bis alle draußen waren. Dann bin ich rausgegangen mit den Skiern und dann musste ich noch so einen 300 Meter Schlauchtunnel gehen, bis ich dann draußen an der frischen Luft war. Und dann habe ich gesagt, ich schaffe es nicht mehr. Und dann habe ich, das ist völlig absurd, habe ich meine Mütze genommen und in die Mütze reingekotzt, ne? Und dann hatte ich aber das Problem, ich wusste nicht, wo ich die entsorgen kann, weil überall Kameras waren. Dann habe ich die in die Ecke geschmissen und bin dann weggelaufen. Aber diese ganze Situation hat, glaube ich, 3 oder 4 Minuten gehabt. Das heißt, die haben mich komplett im Bild gehabt. Aber das erinnert mich genau an diese Sekunde, weil du gerade gesagt hast, man muss es einfach laufen lassen. Ich hätte es nicht machen sollen.
Was machst du, wenn deine Kinder spucken müssen im Taxi? Also wenn du bist in einem Taxi unterwegs und dein Kind sagt plötzlich, mir ist schlecht, dann weißt du, jetzt geht's gleich los. Und du bist aber in einem Taxi und du bist auch gerade, weiß ich, auf der Stadtautobahn und kannst jetzt nicht irgendwo halten. Und der Taxifahrer ist eh so ein bisschen mufflig drauf. Nicht der freundlichste Taxifahrer.
Also ein Berliner Taxifahrer.
Ja, genau. Und du weißt, dein Kind aber göbelt dem hier gleich sein Taxi voll.
Dann lass ich's passieren. Ich lasse es passieren. Ja? Oder ich versuche es noch mit der Hand aufzufangen oder in den Rucksack oder in irgendeinen Behälter.
Mir ist es zweimal passiert und einmal haben wir anhalten können und meine Tochter konnte noch aus der geöffneten Tür heraus erbrechen. Ein anderes Mal waren wir wirklich auf so einer Stadtautobahn.
Ja.
Und ich wusste, ich sehe ihr auch an, wenn sie gleich kommt. Ich wusste, das passiert gleich. Und wir waren unterwegs, ich musste sogar zu einem Fototermin oder so. Und hatte so einen Anzug an und habe dann einfach mein Sakko ausgezogen und habe sie da rein und in den Sakko kotzen lassen, weil ich nicht ertrug die Vorstellung, dass mir dieses Taxi hier jetzt voll kotzt.
Beschmutzen.
Der Taxifahrer, ja.
Und wie war das Fotoshooting dann? Du hattest ja bestimmt...
Ja, im Hemd dann, ne?
Aber da siehst du auch viel sportlicher aus, viel sexier, finde ich.
Ja,
stimmt. Hier eine letzte Frage noch. Du hast mit Fari eine Wette verloren und musst in einem ausverkauften Fußballstadion einmal als Flitzer über den Rasen, also nackt logischerweise, laufen. Wie machst du das und bleibst dabei möglichst unerkannt?
Ich würde einfach hoffen, dass mich in nackt einfach niemand erkennt. Oder dass das einfach kein gewohnter Anblick ist. Und ich glaube, ich würde mich durch die Nacktheit wie verkleidet fühlen.
Du würdest dich durch die Nacktheit verkleidet fühlen. Weißt du, was das für eine Szene in Jerks wäre? Du würdest dir bestimmt die Hand vor die Augen oder vors Gesicht halten. Und weil du eingeschränkte Sehfähigkeit hast, würdest du so voll gegen so einen Kamerakran laufen oder gegen so eine geile Balustrade an der Seite und dann dich einmal drüber gehen und dann als nächstes auch.
Ich glaube, man würde sich die Hände in den Schritt halten, oder?
Ja, das würde ich auf jeden Fall.
Das würde man die Hände in den Schritt halten und dann laufen. Und, oh Gott, aber das, ja.
Genau, also eine Hand in den Schritt und die andere vor die Augen. Oder vors Gesicht so halb.
Ja, eine Hand im Schritt reicht, aber, ja.
Hast du gerade gesagt, ob eine Hand im Schritt reicht, oder hast du gesagt, eine Hand im Schritt reicht?
Nee, ob, habe ich mich gefragt.
Wir gehen nicht weiter in diese Richtung, aber sehr schön schon mal. Also Christian, ich würde jetzt gerne mal in unserer Rubrik Words of Wisdom so ein bisschen herausfinden, welche Dinge dir vor allen Dingen auf deinem Weg bis an die Spitze des Entertainments geholfen haben. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen, würdest du sagen? Welche Charaktereigenschaft?
Ich weiß nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist, aber ich hatte nie ein Ziel. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Deshalb war ich nie irgendwie verzweifelt hinter irgendetwas her. Und deshalb war ich auch nie frustriert oder demotiviert, wenn mein Casting nicht geklappt hat oder irgendwas nicht funktioniert hat.
Ist das so? Also du wirst eingeladen und das klappt nicht, dann ärgerst du dich nicht drüber, dann hakst du das ab.
Ja, aber das, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, antrainiert. Ich glaube, dass ich irgendwann mir mal zurechtgelegt habe, dann einfach das zuzumachen und dann woanders hinzugucken. Ich glaube, der Trick ist einfach nicht so lange zurückzugucken. Das, wenn was nicht geklappt hat, dann setze ich mich nicht hin und denke darüber nach, warum hat es nicht geklappt und wie unfair und gemein das Leben ist, sondern ich habe, glaube ich, früh kapiert, dass es jetzt hilft. Da keine Zeit mehr drauf zu verschwenden. Das habe ich, glaube ich, immer ganz gut hingekriegt. Aber was mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich nie ein Ziel hatte. Ich habe die Dinge einfach immer organisch gewachsen. Und ich habe immer darauf vertraut, dass wenn irgendetwas gelingt, zieht das wieder was Neues an und so. Aber ich bin recht ziellos
immer unterwegs noch
gewesen. Ja. Also jetzt schneide ich gerade Jerks und das mein Ziel ist, dass die Staffel gut wird. Aber ich habe kein übergeordnetes Ziel. Das hatte ich nie.
Aber hast du denn jetzt schon im Anschluss Projekte oder bist du jemand, du schließt das jetzt ab und dann kümmerst du dich um das, was da noch kommen könnte?
Ich habe jetzt die 5. Staffel Jerks, sie ist das nächste Projekt.
Also das heißt, aus dem Schnitt gehst du direkt ins Schreiben oder schreibst du schon parallel?
Ja, nee, parallel. Wir suchen gerade parallel zum Schnitt zu schreiben, damit es dann losgehen kann. Ja, man hat ja immer so ein paar Bälle in der Luft und noch so ein paar Projekte, an denen man so rumbastelt und rumdenkt. Aber ich habe nie so das nächste große Ziel vor Augen.
Aber vielleicht ist es ja gerade diese, das klingt jetzt vielleicht auch schon wieder, also diese Unbedarftheit, weißt du, also das ist ja schon spannend, dass in unserer Medienbranche eigentlich so vorherrscht, du musst immer ein Ziel haben, du musst immer weiter wachsen und sowas. Ich bewundere das. Ich muss leider sagen, dass ich mich diesem Druck zu häufig auch unterordne, weil ich denke, ich muss jetzt noch mehr machen.
Ja, ist das so? Ja, also ich kenne das auch, aber dann eher so aus, also als ich Kinder bekam, dann so aus finanziellen Gründen. Ich dachte, ich muss jetzt eigentlich ausgesorgt haben, ich muss jetzt abgesichert sein. Und wenn du dann es geschafft hast, dich für 2, 3 Jahre abzusichern, nee, ich muss für 5 Jahre abgesichert sein. Das hat in so eine Mühle bin ich irgendwann mal geraten, dass ich dachte, ich muss jetzt Geld verdienen und so. Das habe ich aber dann irgendwann verloren, als ich genug verdient habe.
Jetzt bin ich gerade im Westflügel meiner Ulmen-Residenz, ne? Nein, aber...
Ja,
aber,
nee, aber, ich, aber man ich, merkt dann irgendwann, dass... Ja, wie kriegst du das denn hin mit dem Druck?
Nee, ich glaube nicht gut. Also ich nerv mich manchmal selber, weil das auch verhindert, dieser Druck, dass man reflektiert. Und dass man zurück... Mhm. Also ich glaube, dass Reflektieren auch immer ganz wichtig ist, weil man dadurch einfach auch mal vielleicht eine Genugtuung empfindet, aber ich muss das noch mehr lernen. Also da stehe ich mir selber im Weg und das ärgert mich auch total, ne? Dass ich einfach auch mich mal drüber freue, was ich gerade machen darf und was gerade passiert, anstatt immer direkt zu sagen, ja, aber das könnte doch auch noch was sein und das könnte was sein. Ja. Und das ist total ärgerlich. Also da nehme ich gerne eine Schippe von dem, was du da kannst, ab. Gib mir das gerne mal. Auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können?
Oh Gott. Ich habe ehrlich, dass mir jemand etwas geraten hätte und ich habe es befolgt und dann dachte ich, oh.
Ja, oder es gibt ja diese.
Das mal nicht geraten.
Ja, oder es gibt auch die Leute, die auch gerne sagen: Nee, also Christian, Schauspielerei und Regie und dann auch noch so Comedy, das ist zu viel. Du musst dich auf eine Sache konzentrieren.
Ach so, das hat Gott sei Dank nie. Also überhaupt so Ratschläge, die man einfach dann so überhört, die überhöre ich aber, glaube ich, so, dass ich sie gar nicht mehr erinnere. Also natürlich meine Mutter, die hat mir immer abgeraten von fast allem, weil sie sich immer sorgte, dass ich jetzt irgendwie und hat ganz lange auch noch versucht, mich dazu zu überreden, zu studieren. Also da habe ich, glaube ich, schon mal 5 Jahre bei MTV moderiert. Das hat gesagt, was ist mit deinem Studium? So, aber das ist, glaube ich, elterliche Sorge und in dieser Generation ist dann vielleicht auch zu viel verlangt, dass die jetzt sowas wie Jerks geil findet. Ne? Ich glaube, das ist dann auch bei Eltern aus dieser Generation dann auch klar, dass das nicht
deren... Aber ist das etwas, was deine, zum Beispiel Colleen, guckt die sich das mit dir dann an? Also ich meine, sie ist ja auch Teil dessen, aber also könnt ihr das zusammen genießen? Oder
ich glaube, wir haben das noch nie zusammen gesehen, nee. Okay. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass Colleen auch anders als ich auch sehr oft mit dem handwerklichen Auge guckt. Also sie entscheidet auch oft, ich kann jetzt keine Serie gucken, ich bin gerade so viel am Drehen, es erinnert mich so an meine Arbeit und so. Also die kriegt diesen Spagat oft nicht so hin, das zu trennen. Und deswegen, glaube ich, gucken wir auch selten Jerks zusammen. Das haben wir, glaube ich, noch nie zusammen geguckt. Wir besprechen die Bücher oft zusammen, aber wir haben noch nie Jerks gemeinsam gesehen. Also sie hat es gesehen und ich auch, aber noch nie zusammen.
Weil es sich nicht ergeben hat oder weil es einfach auch gar nicht dann, also weil es so viele andere Dinge gibt, die man...
Ich glaube, dass man natürlich dann auch, wenn man da schon die Bücher zusammen besprochen hat und dann dreht man zusammen und dann jetzt auch noch das Angucken. Also man will ja auch dann so als Familie irgendwann auch mal andere Sachen machen, außer Jerks.
Ja, das stimmt. Also, ja, stimmt. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Also auf zwei Ebenen, also auf der beruflichen Ebene, um das auch mal zu sagen, weil es wird ja so oft auf Redakteuren herumgehackt, ne, wie sehr Redakteure alles kaputt machen. Und ganz oft stimmt das ja auch, dass du, wenn du Pech hast, einen Redakteur bekommst und du hast tolle Ideen und der sagt, nee, das geht nicht und hier müssen wir aufpassen, da wird die katholische Landjugend beleidigt sein und hier, das darfst du nicht machen, weil das beleidigt irgendjemand anderen und so. Und wir haben, und das nehme ich nicht als selbstverständlich, echt das Glück, bei ProSieben gerade eine Redaktion zu haben, die das mit denen wir so auf einer Linie sind, dass wir hier über die krassesten und gewagtesten, experimentellsten Wendungen, die Jerks so nimmt, nicht lange diskutieren müssen, sondern wir eigentlich immer gemeinschaftlich das richtig und gut finden und uns eher darin beraten, also wirklich wie in einem guten Team unterwegs sind. Das ist nicht selbstverständlich, ist echt selten. Und das halte ich oft so fest. Ich denke, also bei einem anderen Sender wäre Jerks wahrscheinlich nicht möglich. Also ein Redakteur, der sagt, nee, jetzt nicht wieder Fari mit Penis und so. So, das ist echt nicht selbstverständlich. Haben wir echt Glück gehabt. Und ja, privat, dass die Kinder alle hier im Lockdown so rumrennen um einen rum, ne? Das ist auch nicht selbstverständlich. Die sind bald wieder alle in der Schule. Also kann sein, dass es noch ein bisschen dauert, aber ich denke mal, ab Ende nächsten Jahres sind die Kinder alle wieder in der Schule.
Ab Ende nächsten Jahres, ab 2022 Ende.
Ende nächsten Jahres.
Achso, ich
bin gedanklich immer noch in 2020. Ja, okay. Ich habe das 21 noch nicht kapiert. Die sind jedenfalls irgendwann wieder in der Schule und deswegen nehme ich nicht als selbstverständlich, dass die ganze Zeit hier rum eiern um einen rum. Das ist bald vorbei.
Ja, das stimmt. Also immer genießen.
Ja, ehrlich gesagt finde ich das super. Also viele Eltern finden das ja unfassbar nervig. Und ich arbeite ja auch zu Hause und die kommen mir dauernd an. Und ich habe einen so einen Knopf, wo ich, wenn ich brenzlige Szenen schneide, der Monitor ausgeht. Damit das ist ein
Safety.
Sehen. Ja. Ah, cool. Und ein Safety-Knopf, dann ist sofort der Bildschirm schon an. Damit sie bestimmte Szenen nicht sehen können. Aber dass die immer hier so sind und um einen rumlaufen und dauernd da sind, da habe ich echt dran gewöhnt. Und ich finde das toll. Und finde es fast ein bisschen schade, wenn die auch wieder in die Schule müssen.
Ja, es hat schon was Schönes, ne? Ich glaube, das ist einfach vielleicht die Kombination aus diesem Nicht-Wissen, wann und wie es weitergeht, aber auf der anderen Seite versuchen, auch diese Situation zu genießen. Das ist schon so eine Krux.
Ja, so ein Mittelding.
Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
Also dass ich habe ja ein Kind aus einer vorangegangenen Ehe und dass das alles gut gegangen ist, das habe ich immer als den größten Misserfolg meines Lebens bezeichnet, dass wenn so eine Ehe dann zerbricht, das hatte ich mir anders vorgestellt und dass man in so ein furchtbares Patchwork kommt, was ja oft eine Zeit lang auch glorifiziert wurde, das ist total spannend für die Kinder und sie haben dann zwei Welten und sie wechseln von einer Welt in die nächste und so. Und ich fand es immer fürs Kind irgendwie auch gefährlich und auch oft unglücklich, wenn man sich dann wieder verabschieden muss. Aber dass das funktioniert hat und dass wir das hingekriegt haben, auch als getrennte Eltern, das ist auf jeden Fall ein Erfolg.
Und also das Spannende ist, und das finde ich so schön, dass du das gerade sagst, weil ja ganz häufig Erfolg immer etwas mit Beruf zu tun hat und gar nicht unbedingt privat, ne? Ja. Aber das eine bedingt ja viel mehr noch das andere. Also ich glaube, wenn man privat, sag ich mal, bestimmte Dinge als Erfolg bezeichnet und sich auch glücklich schätzt, dann kann der Rest ja auch gut passieren. Ich glaube, das ist auch etwas, was man vor allen Dingen in diesem Lockdown ja auch immer mehr mitbekommt, ne? Dass diese private Seite intakt sein muss, um den Rest auch zu tragen. Was bedeutet denn für dich Erfolg? also du hast es eben gerade an der Patchwork-Situation klar gemacht, aber jetzt beruflich, du hast ja auch davon erzählt, dass dich das nicht nervt, aber dass es dich in eine unangenehme Situation bringt, wenn dich Leute auf der Straße erkennen und ansprechen, dass das natürlich ein Kompliment ist an deine Arbeit, aber nicht etwas, was du anstrebst. Was ist
Beruf? Inzwischen nervt mich das auch nicht mehr. Ich finde das nehme das auch eher als Kompliment wahr. Es hat mich damals genervt, als ich noch Moderator war, weil ich immer das Gefühl hatte, die erwarten jetzt, die sind alle enttäuscht, weil sie sehen, ich bin nicht so wie bei MTV. Ich bin jetzt hier auf der Straße ein ganz anderer Typ. Und diese Balance zu halten zwischen der Erwartung an die öffentliche Person und dem, der man wirklich ist, die hat mich total genervt. Das ist aber jetzt ja, seit ich nicht mehr moderiere, nicht mehr so.
Würdest du dann nochmal moderieren?
Nee, das habe ich wirklich, einmal hat es mich nochmal gekitzelt, da habe ich es einmal ausprobiert nochmal. Das war vor vielen Jahren, habe ich den, was war das, der YouTube, irgendein Award. Das klingt jetzt so despektierlich, aber so meine ich das nicht, ich habe es einfach nur vergessen. Das war der Webvideo Award, den habe ich mal moderiert vor einigen Jahren, weil ich kurz noch mal wissen wollte, aber das ist tatsächlich, das habe ich ja eigentlich ja schon gemacht, als ich 12 war und dann bis ich Mitte 20 war, dann ist auch okay. Also das ist echt ausgelebt. So, das ist richtig, überhaupt gar kein, ist gar kein Interesse mehr dran bei mir.
Aber das heißt, beruflich für dich ist der Erfolg, du hast dich daran gewöhnt, dass dich die Leute erkennen und das ist ja auch eine Art von Erfolg. Oder ist der Erfolg die Möglichkeit, dir auszusuchen, was du machen kannst?
Ich glaube das, ja. Aber ich weiß nicht, ob das viel mehr Glück als Erfolg ist. Aber das ist eigentlich, also gerade jetzt zu Hause und am Dach sitzt ja unterm Dach und schneide an Jerks rum. Das ist eigentlich das Schönste, was ich je gemacht habe. Also vom Genuss der Arbeitstage, des Arbeitsalltags. Hier oben auf dem Dachboden Jerk schneiden. Das ist echt Glück. Und wenn man sowas macht, was man als Glück empfindet, dann ist das auch ein Erfolg.
Finde ich auch. Aber ich finde, du hast gerade auch was Spannendes gesagt. Ich glaube, das ist ja immer die Definition einer bestimmten Situation. Und ich finde es schön, dass du das genießt und dass es jetzt einfach auch an so einen Punkt gekommen ist. Ich glaube, hast du das Gefühl, also und vor allen Dingen Glück ist es, dass sie dich damals im offenen Kanal gesehen haben und zu MTV geholt haben. Aber Können ist ja das, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist.
Ne? Da, also dass man da, dass man so lange das, ja, es ist beides, ne? Man braucht immer das Glück.
Ja, logisch.
Um die Situation zu kommen, das machen zu können, von dem man glaubt, dass man es kann. Ja.
Das stimmt. Lieber Christian, das war ganz, ganz großartig, mit dir zu schnacken.
Hat mir auch Spaß gemacht. Weißt du, ich bin nur ein Tipp noch für dich. Ja. Von wegen MTV-Zeit. Ich bin neulich mal, weil ich lange nicht mehr in London war. Wann warst du eigentlich zuletzt in London?
Also ich war ganz häufig zwischendurch für so Interviews und sowas da, aber ich glaube, das liegt jetzt auch. Ich meine, logischerweise mit dem Lockdown, ich würde sagen mal anderthalb Jahre zurück.
Und fährst du dann nochmal die alten Stationen ab?
Nein. Oder
fährst du dann mal in Camden High Street, nach Holy Crescent und so?
Nee, aber erinnerst du noch, das Holy Crescent, also wo das Großraumbüro war, das ist ja abgebrannt. Die hatten ja einen Kabelbrand. Aber sind die dann wieder da eingezogen? Das andere war doch, der andere Teil war doch dann Oxford Street, ne? Oder?
Ja, aber ich glaube, die sind da wieder eingezogen. Und ich bin neulich mal bei Google Street View meinen Weg in Camden von dieser Wohnung zu Holy Crescent bei Google Street View nachgefahren, um zu gucken, ob ich den Weg noch könnte. Ja. Ob ich den immer noch wüsste. Ja. Und es hat funktioniert. Das ist immer noch nach all den Jahren drin.
Im Ernst? Ja, ich würde da so gerne, ich meine, also alleine diese ganzen Geschichten, wenn du dann abends runtergegangen bist und hast irgendwie die paar Pfund, die du noch hattest, im Pub mit Bier ersäuft oder dann diese Strecke auch, wo ich dann am Ende gewohnt habe. Ich würde das gerne mal machen, so eine Nostalgietour, ne? Also sich das nochmal anschauen, vor allen Dingen, ich meine, überleg mal, wie lange das her ist, über 20 Jahre, aber was für eine geile Zeit. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich zehre davon immer noch und du hast es vorhin so schön beschrieben. Nummer 1, wir durften alles machen. Nummer 2, waren wir alle im gleichen Alter. aus unterschiedlichsten Ländern. Ich meine, da war ja sogar unser Chef von MTV Europe, saß ja immer bei Vertragsgesprächen, und das ist jetzt kein Beispiel, dass man das so machen sollte, aber immer mit einer lustigen Tüte im Mund am Rauchen da und hat
Grant
gesagt,
Hansen, ne?
Ja, genau, was man machen sollte. Und dann alleine diese ganzen Partys und so, es war einfach unfassbar. Und vor allen Dingen, wer da ein- und ausging, erinnerst du das noch mit unserer, mit unserer Kantine da hinten an diesem kleinen Fluss, mit diesem englischen Morning Breakfast.
Ja. Und dagegen von Madonna plötzlich sitzt The Prodigy sitzen da. Also sitzt neben dir beim Essen. Und das war doch kostenlos, oder? Haben wir nicht alle auch immer kostenlos da Mittag gegessen? Ich erinnere nämlich, dass ich immer pleite war.
Weil
wir so wenig verdienten, muss man auch sagen. Und drei Viertel des Gehalts ging ja für die Miete drauf.
Ja.
Und man hatte ja nichts mehr. Also am 15. des Monats war ja gar kein Geld mehr da. Aber bei MTV gab es das Essen umsonst.
Stimmt. Vielleicht romantisiere ich das jetzt, und das war so. Aber ich erinnere auch immer, dass ich Mitte des Monats keine Kohle mehr hatte. Also gar nichts mehr.
Ne? Und ich hatte auch null. Und war auch teilweise am Wochenende im Sender, um da zu essen. Und das Gute war aber, dass wir als Moderatoren bekamen wir immer diese Taxi-Dockets, diese Taxigutscheine.
Nee, die haben euch doch immer die Bücher. Genau, und die haben euch die Bücher, das erinnere ich noch, immer abends für die Sendung doch mit den Taxen hinterher geschickt. Mit diesen, wie hießen die denn nochmal? Weißt du, welche ich meine? Das waren doch diese
Pouch?
Ja, genau.
Diese Messenger?
Ja, genau.
Ja, und wir konnten Taxi fahren, auch privat, mit Gutscheinen. Wir hatten 50 Gutscheine, so einen Block mit Taxigutscheinen. Du konntest hinfahren, wohin du wolltest. Und wenn der Block leer war, hast du den neuen geholt. Und das war, weil man immer pleite war, halt auch gut, dass man für Essen und Taxi nichts zahlen musste.
Das stimmt, das hat geholfen. Guck mal, und was aus uns geworden ist, mein lieber Christian.
Ja, ich bin jetzt immer erst am 25. pleite.
Wie bitte?
Bisschen länger. Ich bin jetzt immer erst am 25. pleite und nicht mehr am 15.
Also ist jeder jedes Jahr und jeder Monat ein Februar im Schaltjahr, damit du da möglichst nicht so lange ohne Kohle rumläufst. Sag mal, gibt es noch einen Filmtitel, den du uns oder mir nennen könntest, der aktuell perfekt zu deinem Leben passt?
Oh Gott.
Ein ausgedachter oder ein existierender?
Happiness. Und zwar Happiness, einfach um den Sack wieder zuzumachen, den ich am Anfang nannte. Und weil Happiness ja auch in dem Film Happiness auch genau das Gegenteil von Happiness meint, teilweise. Insofern passt es.
Das passt sehr gut. Christian, pass auf dich auf, bleib gesund, mach so weiter, und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Freue ich mich auch, Steven. Das hat großen Spaß gemacht.